Bevor wir mit der heutigen Folge starten, wollen Benny, Roman und ich sehr, sehr gerne auf jemanden aufmerksam machen, ohne den dieser Podcast nicht mehr denkbar wäre. Und zwar unseren Techniker Christian Arnold Förtsch. Aus den Interviews und Gesprächen, die wir führen, baut Christian die kompletten Folgen zusammen. Und ich bin immer wieder total fasziniert, was er in Sachen Sound aus den Aufnahmen rausholt. Christian ist sehr gut vernetzt in der Podcast-Welt und unterstützt neben der Technik auch bei konzeptionellen Fragen. Wenn du also jemanden suchst, der deinen Podcast betreut oder der dich bei der Entwicklung eines neuen Formats unterstützt, dann ist Christian genau die richtige Anlaufstelle für dich. Also schau doch mal die Shownotes, dort findest du seine Kontaktdaten. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge Working Dead Podcast.
Sieben Kinder, drei Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dad Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere drei Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber, familienerprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dad Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast und zwar haben wir mit Ali Maloji gesprochen. Ali muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen, denke ich mal. Und ehrlich gesagt würde das auch viel zu lange dauern, wenn man seine komplette Bio hier aufzählen wollen würde. Ich versuche es trotzdem mal kurz zu halten. Ali hat als Gründer von What You Do eine Plattform geschaffen, die heute Millionen Menschen dabei hilft, ihren beruflichen Weg zu finden. Er ist außerdem Beirat in unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen und hat seine wirklich außergewöhnliche Lebensgeschichte, dazu gleich mehr im Podcast, mittlerweile in Büchern, Vorträgen und seit neuestem einem Live-Bühnenprogramm verarbeitet. Sein Podcast ist Österreichs erfolgreichster Business-Podcast, bei dem unter anderem der Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast ist. Eine sehr empfehlenswerte Folge, wie ich finde. Und jetzt doch noch etwas Name-Dropping. Ali ist unter anderem UNICEF-Ehrenbeauftragter. Er ist Mitglied im Forbes Business Council und hat den UN World Summit Award gewonnen. Man könnte jetzt vielleicht denken, da umgibt sich jemand gerne mit großen Namen. Ali ist anders. Wenn du im Podcast gleich genau hinhörst, dann wirst du merken, dass da jemand mit einem extrem großen Herzen am Werk ist und dass es ihm eigentlich um die Menschen geht, die gar nicht so im Rampenlicht stehen, nämlich Jugendliche an sogenannten Problemschulen oder Häftlinge im Strafvollzug. Ich bin ganz ehrlich, mich beeindrucken Titel und Awards in der Regel nicht, aber dieser Typ und sein Engagement, das hat mich doch beeindruckt und innerlich den Hut ziehen lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dir wird es auch so gehen. Deshalb lass uns direkt starten mit dem Interview. Viel Spaß mit Ali Maloji. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Ali. Schön, dass du da bist.
Danke euch für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben lange auf dich gewartet. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, Benny und ich, wir haben dich schon lange auf dem Schirm. Ich kenne dich, glaube ich, seit What You Do-Zeiten. Das ist jetzt bestimmt 10 Jahre her, kann das sein?
10 Jahre, 2012 im Jänner gegründet, offiziell.
Ja, ja. Aber das ist ja nur eine Station in deiner Bio. Wir kommen nochmal gleich drauf zu sprechen. Du, ey, in der Vorbereitung des Podcasts machen wir es ja immer so, dass wir uns ein bisschen in die Lebensläufe der Leute einlesen und gucken, was haben die alles gemacht, ne? Was, wofür stehen die? Und ich muss ehrlich sagen, Ali, bei dir bin ich so ein bisschen überfordert gewesen, weil du hast so eine mega krasse Geschichte hinter dir. Mal ganz kurz, also Flucht aus dem Iran, ganz am Anfang deines Lebens, dann aufgewachsen im Flüchtlingsheim, in der Schule abgebrochen. Dann mit ganz vielen Jobs über Wasser gehalten. Ich glaube, 40 Jobs oder so hast du über 40 Jobs gemacht. Dann den Turnaround irgendwie geschafft in die Konzernkarriere, da richtig aufgestiegen. Dann wieder die Zäsur, Burnout und dann die Sinnkrise. Und dann hast du angefangen zu gründen. Da sind wir bei What You Do wieder. Also das war jetzt super schnell der Durchlauf. Dann bist du Träger verschiedener Awards. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe mir mal aufgeschrieben hier, du bist ein Member im Forbes Business Council. Du hast den UN World Summit Award bekommen, du bist in der UNICEF Ehrenbeauftragter und LinkedIn Top Voice Award. Das ist jetzt nur eine Auswahl, ja? Also echt Wahnsinn. Ey, also mich würde mal interessieren, welche von den Dingen, die du so erreicht hast und die wir jetzt so aufgezählt haben, auf was davon bist du eigentlich am meisten stolz und was bedeutet dir eigentlich selber am allermeisten?
Also was ich wirklich stolz bin, ist, dass ich Ende letzten Jahres wurde ich in ein Gefängnis geholt, um mit Erwachsenen zu arbeiten, die im Schnitt noch 8 Jahre im Knast vor sich haben. Und zwar wirklich schwere Jungs. Also die haben mir nicht ganz genau gesagt, wer was gemacht hat, aber da waren wirklich die schlimmsten Dinge dabei. Das waren Menschen, wo man mir gesagt hat, es ist unfassbar schwer, die dazu zu bringen, an ihrer Zukunft zu arbeiten. Und ich wollte immer der sein, den man zu den schwierigsten Fällen holt. Immer. Also ich wollte immer der sein, der sagt, wenn ihr Jugendliche habt, wo ihr sagt, aus denen wird nichts und keiner glaubt an die, all die zu mir schicken, bitte. Ja. Und dann, als ich in diesem Gefängnis war und am Ende was wirklich Magisches passiert ist, wo die Wärter mir sogar gesagt haben, das haben sie noch nie erlebt, in über 10 Jahren, da habe ich gewusst, okay, mein ganzes Leben war eine Vorbereitung auf das. Auf das bin ich definitiv am meisten stolz. Mhm. Und auf was ich auch unfassbar stolz bin, ist meine Tochter, ist gestern 3 Jahre alt geworden, wir waren im Haus im Garten und ich habe ihr so einen Bagger zusammengebaut und sie ist wirklich eine Stunde lang ganz still daneben gesessen, hat einfach nur zugesehen. Auf das bin ich auch stolz. Ja, aber ja. Sonst, ja, also das mit dem Gefängnis war ziemlich, ziemlich berührend.
Warum gibt dir das mehr als alles andere? Ey, du bist als Speaker auf der ganzen Welt unterwegs, du bist wahrscheinlich in allen großen Konzernetagen unterwegs, du bist Berater, Coach. Hm. Warum, was gibt dir da jetzt mehr als in den anderen Situationen?
Ich habe das letztens in der Therapie, in der ich war. Also ich gehe in eine Therapie seit diesem Jahr und das mache ich aber vorsorglich. Also nein, das ist einfach so. Ich habe gemerkt, die Menschen gehen ja auch ins Fitnesscenter und machen Sport vorsorglich. Nicht, weil etwas schiefgegangen ist. Und wenn ich mir ansehe, was ich für Verantwortungen trage, wem ich alle helfe, wenn ich da nicht vorsorglich für mich selber einen Kanal habe, wo ich das bespreche, dann kann es sein, dass ich genauso daran zerbreche. Warum hilft mir das? Ich habe das dort bequatscht letztens. Ich habe zwischen meinem 20. und so 27. Lebensjahr eine Lebensphase durchgemacht, die ich keinem Menschen noch wünsche. Also das war die einsamste Zeit meines Lebens. Ich hatte kein Geld, ich hatte Schulden, Schule hingeschmissen. Das AMS, also das österreichische Arbeitsmarktservice, hat mir gesagt, sie mit ihrer Lebenslauf und mit dem Stottern, da wird nichts draus. Seien Sie doch froh, wenn Sie einen Job haben, wo Sie zumindest monatlich ein Einkommen haben. Ich habe damals parallel diese Jobs gemacht und Ausbildungen nachgeholt. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das damals hinbekommen habe, weil es war eine auch ziemlich schwere depressive Phase. Ich habe jede Nacht nur 4 Stunden geschlafen und habe Studium und alles parallel gemacht und habe versucht, meine Geschichte in dieser Zeit komplett neu zu schreiben. Mhm. Weil mir haben damals die Leute gesagt, jemand mit deinem Lebenslauf, mit deinem Vornamen, laut Statistik, das geht nicht gut. Und ich habe mir eben gedacht, ich bin die Ausnahme. Und ich habe mich damals irgendwie über Wasser halten müssen, mental. Ich hatte damals, muss ich auch sagen, nicht eine einzige Person, die neben mir gestanden ist, die gesagt hat, ah, das machst du, super, go for it. Hatte ich einfach nicht. Niemanden. Mhm. Aber ich habe mir damals eingeredet, für irgendwas muss das gut sein. Ich habe mir damals eingeredet, wenn ich das irgendwie überlebe und das irgendwie hinbekomme und nicht mein Leben bereue, dann wird das wahrscheinlich nur deshalb sein, um anderen Menschen zu helfen, die nicht an sich glauben. Und damit diese Geschichte wahrscheinlich dann irgendwie passt, macht mich das wahrscheinlich am glücklichsten. Also es macht mich nichts glücklicher, als wenn jemand vor mir sitzt, wo du einfach weißt, fuck, der steht mit dem Rücken so zur Wand und dann machst du mit dem was eine Stunde lang und dann siehst du, dass zumindest sich die Körperhaltung verändert. Die Person atmet wieder durch, sie sieht irgendwo eine Perspektive. Und ich glaube, das ist es. Es macht mir natürlich unfassbar Spaß, natürlich auf den Bühnen zu stehen und mein ganzes Wissen weiterzugeben, Bücher zu schreiben, das zu vermitteln. Ich bin jetzt übermorgen in der Schweiz bei einer der größten HR-Konferenzen und darf Personalern endlich erklären, was wir in dieser Krisenzeit heute brauchen. Das macht mich unfassbar glücklich. Aber wo ich auch merke, dass mein Leben einen großen Sinn ergibt, ist eben, wenn ich zu Dingen geholt werde, wo die Leute sagen, wir wissen da nicht mehr weiter, aber der kann uns vielleicht helfen. Und das, was ich dort mache, da arbeite ich halt nur mit den Erfahrungen der letzten 20 Jahre meines Lebens. Und zwar Erfahrungen, die ich halt niemandem wünsche. Also du musst dir vorstellen, ich habe Dinge erlebt in meinem Leben, wenn ich das den Gefängnisinsassen erzähle. Das sind Gefängnisinsassen, die sind hochgefährlich. Wenn ich denen das erzähle, dann merkst du sofort, ich habe ihren Respekt. Weil die genauso wissen, ich könnte auch dort sitzen, wo sie sitzen. Und ich hatte nur Glück. Dann erzähle ich denen Dinge aus meinem Leben, die kein Mensch weiß. Die aber genau die hören müssen. Und das macht mich zufrieden, weil ich ja noch merke, in der Gesellschaft geht es darum, nicht nur denen zu helfen, die schon alles haben, sondern eine Gesellschaft aus meiner Sicht setzt sich zusammen aus der Fähigkeit, auch die, die man glaubt, verloren zu haben, die mitzunehmen.
Mhm. Ali oder Marius, lass mich mal ganz kurz, weil ich muss jetzt mal eine Frage stellen, denn meine Gänsehaut ist jetzt irgendwie die ganze Zeit gewesen. Danke Ali für das Schildern. Ich finde das jetzt schon so super inspirierend. Und liebe Grüße an die Personaler-Freunde. Wir haben da was gemeinsam, Ali. Menschen zum Wachsen zu bringen, ist auch meine Passion. Ich bin da total bei dir. Wäre total froh, wenn das wirklich alle Personaler auch verstehen würden. Aber nicht nur die Personaler, sondern eigentlich alle, die Unternehmen führen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte, gell? Ali, aber was mir eine Gänsehaut macht, und da wollte ich einmal kurz nochmal nachfragen, wenn du da von den schweren Jungs sprichst, und auch ich habe selbst Erfahrungen gemacht mit nahen Menschen, die im Gefängnis waren. Nicht so schwer wahrscheinlich wie deine Jungs, die du kennengelernt hast. Sag das mal, was war dieser Breaking Point? Also, und wie hast du da quasi die schweren Jungs vielleicht auch ein bisschen sensibel gemacht? Wie ging das? Das interessiert mich einfach brennend.
Also, ich werde manchmal auch in diese sogenannten Brennpunktschulen geholt. Und gerade in Berlin gibt es so 10 Schulen, die gehören zu den schlimmsten. Und da habe ich in den letzten Jahren überall Touren gemacht. Ja. Da hast du 11-jährige Kinder, die stellen sich für dich hin und sagen, hey Arschloch, ich mache Hartz IV. Du brauchst mir nichts erzählen. Ein 11-jähriger, 11. Okay? Und bei dieser Person weißt du, dieses Kind am Tag seiner Geburt wusste nicht einmal, was das bedeutet und hat auch nicht solche Umgangsformen. Das muss irgendwo herkommen. Und bei jemandem, der im Knast ist, auch wenn die wirklich schlimme Dinge gemacht haben, da gilt es nichts zu entschuldigen, du wirst denn so nicht geboren. Also irgendwas muss in deinem Leben passieren, dass du das Gefühl hast, das ist die einzige Option. Irgendwas muss passiert sein in deinem Leben, dass deine einzige Schlussfolgerung ist, hey Scheiße, ich kann nur so mein Leben leben, sonst bin ich niemand. So. Und der große Fehler, den die meisten Leute machen, ist, dass sie die Menschen entweder zu hart anfassen, eben als Täter, auch bei Kindern. Du hast einen 17-Jährigen, der weiß nicht, was er tun soll, der geht vielleicht stehlen und du siehst ihn als Täter. Und dann gibt es andere, die sehen die Leute immer als Opfer. Ich mache nichts von beiden. Null. Ich sehe die Leute in ihrer vollen Selbstverantwortung. Wenn ich von einem 16-Jährigen stehe, der Mist gebaut hat, spreche ich ihm die Wertschätzung zu, dass ich ihn sehe, aber der muss lernen, Entscheidungen zu treffen. Und bei denen im Knast, da bin ich reingegangen und habe ihnen ganz klar gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ihr genau gemacht habt. Es wäre falsch, mich jetzt in eure Fußstapfen reinzugeben, aber ich möchte euch eines erzählen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ihnen klar gemacht, ihre Vergangenheit muss nicht ihre Zukunft sein. Und das Einzige ist ihre Entscheidung. Sie müssen im Leben lernen, Entscheidungen zu treffen. Aber was ich dann schon mache, ist, ich lasse mich halt auf ihre Gefühlslage ein. Und wenn ich da drinnen Wut spüre und Ärger spüre, dann schreie ich sie alle an. Ich bin da gestanden 20 Minuten lang und habe die Leute angeschrien. Eine Stunde lang und bin so in Rage und habe denen einfach klar gemacht, dass ihre Zeit einfach läuft. Und dass sie lernen müssen, Respekt zu haben zu sich selber. Das sind ja Menschen, die nie erlebt haben, was es bedeutet, sich selber mal auch was zuzutrauen. Die kennen das nicht. Ja, die kennen das nicht. Und bei einem 16-Jährigen ist es nichts anderes. Das heißt, wenn ich mit solchen Fällen zu tun habe, ist das Wichtigste, mir bewusst zu werden, wenn ich deren Geschichte erlebt hätte, würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Das heißt, ich nehme mich aus der Erhöhung raus. Ich sehe mich nicht so als der Typ, hey, ich weiß es besser. Weil wer weiß, wenn ich das Leben von Donald Trump erlebt hätte, zum Beispiel, würde ich vielleicht genauso handeln wie er. Ich würde wahrscheinlich genauso reden wie er, weil ich wahrscheinlich dann irgendwann ein Umfeld gehabt hätte, das mir einredet, alles ist gut, so wie ich bin. Ja. Es geht nicht darum, die Dinge... Ich finde es auch nicht cool, dass er damals Präsident wurde, ja, absolut nicht. Aber es geht nur darum, wir müssen in dieser Welt verstehen, warum jemand so wurde, wie er wurde. Und das ist das Erste, was ich sehe. Und dann, was ich sofort mache, ich nehme die Leute voll in die Verantwortung. Knallhart. Auch wenn ich bei Schülern bin, die 13 Jahre alt sind. Ich zum Beispiel oft, wenn ich in Schulen gehe und ich weiß, das ist eine ganz schlimme Klasse. Also mir wird erzählt, das ist eine schlimme Klasse. Das Erste, was ich am Anfang mache, ist, ich sage, Leute, wir haben jetzt 2 Stunden gemeinsam. Ich weiß, ihr habt keinen Bock auf einen erwachsenen Typen zu hören, der euch wieder was über die Welt erzählt, aber wir machen folgenden Deal. Ihr hört mir 10 Minuten zu und wenn es langweilig ist, dürft ihr rausgehen und 2 Stunden Pause machen. Aber die ersten 10 Minuten, die müsst ihr zuhören. Das, was die erleben, ist das erste Mal, wow, wir dürfen machen, was wir wollen. Der traut uns was zu. Wir haben einen Deal und nach 10 Minuten geht eh kein Mensch raus. Weil da habe ich sie alle. Oder als ich Lehrer war, bevor ich Watchdog gegründet habe, war ich Lehrer. Und was ich gemacht habe, war, ich kam in die Schulklasse und habe denen gesagt, ihr habt alle bei mir im Zeugnis eine 1. Und in Österreich ist die beste Note eine 1. Ich habe gesagt, ihr habt alle eine 1. Von Tag 1 bei mir habt ihr alle eine 1. Ihr habt jetzt ein Jahr lang Zeit in der Schule, mir zu beweisen, dass ihr diese 1 nicht wollt. Und natürlich will jemand, der mal eine 1 hat, das nicht mehr verlieren. Und macht alles, damit er sie hält. Und das sind die Dinge, wie ich sie tue. Ja, ich gehe davon aus in meinem Weltbild, dass jeder Mensch am Tag der Geburt eigentlich ein tolles Leben wollte. Dann ist irgendein Mist passiert, einer hatte Glück wie ich, weil oft ist es einfach Glück und Dinge, die du nicht erklären kannst, warum es der eine hinbekommt und der andere nicht. Und dann mache ich das, was keiner macht. Ich löse das Drama-Dreieck auch. Und es gibt in der Gesellschaft das sogenannte Drama-Dreieck, wo du hast Täter, Opfer und Helfer. Du hast oft Menschen, die sagen, oh, die böse Politik. Ja, das heißt, die Politik, das sind die Täter. Ich bin das arme Opfer. Und dann hast du meistens im Freundeskreis Leute, die als Helfer dir sagen, ja, stimmt, die böse Politik, du bist zu arm. Und was ich mache ist, wenn du in so eine Schule gehst, sagen die alle, ach, die armen Kinder. Und ich sage, aus jetzt, die sind nicht arm. Wenn du die Kinder so behandelst, wirst du es ihnen nie was zutrauen, sondern sie werden immer das Gefühl haben, sie brauchen jemand anderen, um zu wachsen. Und ich gehe rein und zerstöre dieses Drama-Dreieck. Sondern mache ihnen klar, ja, es ist scheiße, wie es ist. Da geht nicht darum, was schön zu reden. Ich mache ihnen auch klar, deine Sorgen dürfen sein, deine Ängste dürfen sein. Wenn du heulen willst, heul. Wenn du sauer bist, hau gegen einen Boxsack. Wut darf sein, Ärger darf sein, alles darf sein. Aber warte nicht darauf, dass jemand anderer für dich im Leben deine Entscheidungen trifft. Weil das hat dich dahin gebracht, wo du bist.
Ja.
Und da merkst du, dass sie diesen Sekunden alle plötzlich schnallen. Scheiße, der hat komplett recht. Ja. Ja. Wenn du sie da hast, an diesem Punkt der kompletten Selbstverantwortung hast, dann kannst du mit den Leuten arbeiten.
Super, super spannend. Jetzt sind wir schon auch mitten in dem Thema deines Lebens, glaube ich. Jetzt versuche ich gerade mal die Kurve zu kriegen zu unserem Working Dad Thema. Ja. Also als du gerade gesprochen hast, Ali, habe ich mir gedacht so, wow, was ich interessant finde, ist, deine Tochter wächst ja wahrscheinlich vollkommen anders auf, als du aufwächst, oder?
Ja, Gott sei Dank wächst sie anders auf.
Ja, ja, genau. Aber das ist ja schon mal eine total spannende Sache. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist irgendwie, wie machst du das, also in diesen unterschiedlichen Welten unterwegs zu sein? Du hast gerade von Brennpunktschulen erzählt, du hast von Gefängnisinsassen und Gefängnissen erzählt. Trotzdem musst du irgendwann ja auch mal da rausgehen und kommst nach Hause, in deine Familie, zu deiner Partnerin, deiner Tochter. Wie kriegst du den Wechsel hin? Und eine Sache hast du eben schon angedeutet, das ist ja diese präventive Therapie, das finde ich immer total spannend.
Ja.
Aber trotzdem sind die Brüche für mich sehr, sehr hart. Wie kriegst du das hin?
Also das mit der Therapie mache ich erst seit kurzer Zeit. Und die Therapie mache ich aber jetzt nicht wegen diesen Dingen, die ich erlebe, sondern ich habe einfach gemerkt, ich bin jetzt 40 und ich habe, glaube ich, die letzten 10 Jahre niemals irgendjemanden gehabt, mit dem ich einfach über alle Dinge rede. Ja, weil manche Dinge, weil andere Leute sind für mich, sollen keine Art Mistkübel für mich sein. Und ich habe zwar gute Kumpels und so, aber ich brauche noch jemanden, wo ich mich einfach, der mir hilft, meine Gedanken zu strukturieren. Das andere ist, wenn ich sowas habe wie im Knast oder wenn ich bei Jugendlichen bin, wo es nicht so leicht ist, das belastet mich nicht. Das belastet mich wirklich nicht, absolut nicht, weil ich weiß, dass ich was verändert habe. Das sind eher gesagt die Dinge, die mich begeistern. Also als ich damals im Gefängnis war, da hatte ich echt Schiss davor, weil ich bin dahin. Ich dachte zuerst, das sind nur Jugendliche, dann hieß es plötzlich, es sind Erwachsene, das habe ich 10 Minuten vorher erfahren. Dann standen dort Wärter dort. Dann standen hinter den Räumen noch Wärter in Kampfanzug, dass falls die mich angreifen, die sofort eingreifen können. Ich konnte nichts dort vor Ort verwenden. Ich durfte nicht mal ein Glas Wasser trinken, weil das Glas könnte, die Scherben könnten verwendet werden für einen Angriff und so. Dann stehst du in so einem Turnsaal, vor dir sitzen 20 Gefängnisinsassen und da musste ich komplett auf meine Intuition zugreifen. Komplett. Ich konnte nichts dort verwenden. Nichts, keine Technik, null. Und nach diesem Augenblick habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Weil ich plötzlich gemerkt habe, hey, geil, ich kann das und ich habe dort geholfen. Das heißt, diese Dinge belasten mich gar nicht. Was mich eher belastet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schlechte Gewissen, das ich oft habe. Weil ich bin so mit einem Weltbild aufgewachsen, ich will für meine Tochter da sein. Und ich bin so in diesem Weltbild aufgewachsen. Ich möchte nicht, dass meine Frau ständig belastet wird, weil ich Karriere mache. Und sie hat ihr eigenes Unternehmen, sie hat ein eigenes Startup, ist Geschäftsführerin dort oder leitet das ganze Ding genauso mit. Und was mich wirklich belastet oft ist dieses, du bist unterwegs, jobmäßig, es ist vielleicht die Woche mal länger. Und zu lernen, mit diesem schlechten Gewissen umzugehen gegenüber meiner Frau, meinem Kind, dass ich nicht immer da sein kann, das ist ziemlich hart. Andererseits ist es teilweise wieder irrational, weil ich meine Tochter ja sehr wohl oft genug abhole und wir gehen uns spielen und keiner hat das Gefühl, dass sie zu kurz kommt. Ja. Aber das ist es eher. Das sind eher die Belastungen meines Lebens.
Lass uns da mal reingehen, weil das ist auch mal ein großes Thema von mir und da steckt jetzt ganz, ganz viel drin, Adi, weil das Erste, was mich interessieren würde, ist, oder gehen wir mal einen Schritt zurück, bevor wir darüber reden, wie ist eigentlich eure familiäre Aufstellung quasi? Du hast gerade gesagt, deine Frau, die ist auch Unternehmerin. Was ist so euer Modell? Wie habt ihr euch das aufgeteilt zeitlich? Was habt ihr euch so quasi, was ist der Plan?
Also als meine Tochter geboren worden ist, ist sie in Karenz gegangen, aber es war für uns alle immer klar, jeder von uns soll die Dinge machen, die ihm Kraft geben, die ihm Spaß machen, weil unsere Tochter soll auch aufwachsen im Haushalt, wo sie das Gefühl hat, dass wir nicht wegen ihr auf unser Leben verzichten. Unser Bild ist so, wenn unsere Tochter merkt, wie cool das Leben sein kann anhand dem Vorbild der Eltern, dann wird sie sich selber im Leben für Dinge entscheiden, die ihr Spaß machen. Und hat nicht dieses Frauenbild, oh Gott, die Frau muss drauf zahlen oder Familie ist hart oder Kind ist Belastung, das wollte man nicht. Ja. Und meine Frau ist dann, ich weiß nicht, gar nicht, wie lange die jetzt zu Hause war, ein Jahr oder so, weiß ich gar nicht. Die hat halt ein Startup, ist dort Chief Operating Officer und leitet das ganze Ding mit. Sie macht das jetzt Teilzeit. Manchmal ist es natürlich ein bisschen mehr, aber sie bekommt das eigentlich organisatorisch extrem gut in den Griff. Die ist organisationsmäßig ein Megatalent. Also ich stehe oft daneben und komme mir vor wie so ein kleiner Schuljunge. Also sie macht Dinge, das ist kein Spaß. Sie macht Dinge 10-mal schneller als ich. Also bis ich mal gecheckt habe, was ich jetzt zu tun habe, ist sie schon längst fertig. Da hast du ja auch wieder ein schlechtes Gewissen, ich zumindest. Und wir gehen beide arbeiten. Wir haben eine Babysitterin, die hilft uns 1 bis 2 Mal die Woche für wenige Stunden. Und sonst hole ich meine Tochter 2 Mal die Woche um gegen 14 bis 15 Uhr in diesem Zeitfenster, hole ich sie vom Kindergarten ab, meine Frau die restlichen Tage. Mhm. Und es ist halt so, wenn ich dann Sachen reinbekomme wie Konferenzen oder wo ich hin muss, ist es halt so, dass sie leichter Dinge verschieben kann bei sich, weil sie hat irgendwelche Calls oder solche Themen und ich muss aber halt physisch vor Ort irgendwo sein. Mhm. Und so teilen wir uns das auf. Wir haben in Wien keine Familie, die uns jetzt beim Kind unterstützt. Also ihre Eltern leben in Salzburg. Ja, wenn wir dort sind und von dort aus arbeiten, Homeoffice machen, super. Aber de facto sind wir eine kleine dreiköpfige Familie in Wien und sitzen einmal die Woche am Sonntag, sitzen meine Frau nicht da mit dem iPad oder mit dem Laptop und stimmen uns im Kalender aufeinander ab, wer was macht. Aber immer mit diesem Wissen, dass jede Woche anders aussehen kann, weil dann hat in der Firma jemand Quarantäne, dort hat jemand Corona. Es ist, aber wir schauen einfach, dass wir eine coole Zeit gemeinsam haben, ja. Und wir sind so weit weg von irgendwie perfekt. Und wahrscheinlich ist, dass wir damit aber doch klarkommen, das macht es dann wieder perfekt, weil wir ab und zu noch da sitzen und sagen, hey, wir wollen nicht tauschen mit niemandem.
Ja. Ganz viele Fragen, die mir direkt durch den Kopf gehen. Ein Satz, den ich jetzt einfach mal mir mental unterstreichen möchte, ist, dass du hast irgendwie sinngemäß gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Tochter irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dass wir auf was verzichten für sie. Das finde ich irgendwie total spannend und einen total inspirierenden Gedanken zu sagen, dass ein Kind eben nicht quasi so die Schuld auch vielleicht indirekt spüren soll, ne, dass man für sie auf was verzichtet hat. Gleichzeitig hast du auch das Thema eingeleitet mit dem Bekenntnis, dass dich das schlechte Gewissen irgendwie plagt. Ne? Das heißt, da ist ja irgendwie ein Anspruch, der in dir ist, der vielleicht nicht so ganz erfüllt ist. Erzähl mal, was ist denn so woher kommt denn dieses schlechte Gewissen? Was ist denn so deine ideale Vorstellung?
Also ich hab in meinem Umfeld sehr viel zu tun mit Leuten, die auf einem ähnlichen Level arbeiten wie ich und die haben alle ein schlechtes Gewissen. Also egal ob, und wenn ich so mit Frauen rede, die auch ihre eigenen Sachen machen und die haben auch ein schlechtes Gewissen. Das heißt, ich glaube, wir müssen irgendwie lernen, wir bezahlen immer einen Preis für das, was wir tun im Leben. Immer, immer. Du zahlst für alles im Leben einen Preis. Mein Preis ist, dass ich ab und zu ein schlechtes Gewissen habe, aber es ist kein schlechtes Gewissen, wo ich mich in meiner Wertschätzung runterdrücke. Es ist bei meiner Frau kein schlechtes Gewissen, wo sie sich selber als minderwertig sieht. Es ist einfach, ich vermisse meine Tochter, aber wenn ich dann zurück bin, umso sehr genieße ich das. Ja. Das schlechte Gewissen, glaube ich, ist etwas, das ist einfach part of the game. Ja, ist ja noch part of the game. Also die andere Sache kenne ich genauso. Ich kenne genauso Väter, die nur beim Kind zu Hause sind, was ich genauso cool finde, wenn es für jemanden passt. Aber dann kenne ich Väter, die das tun, aber den ganzen Tag sich denken, scheiße, ich habe so viele Träume und das Ganze, das könnte ich woanders machen. Und die Kinder merken das dann. Und das Problem bei Kindern ist, Kinder beziehen alles auf sich sehr oft. Also wenn du zu Hause weinst zum Beispiel, dann kommt meine Tochter sofort und sagt, Papa, nicht weinen, und will da sein. Und das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, ist, wenn es das Gefühl hat, dass die Eltern wegen dem Kind streiten, dass die Eltern wegen dem Kind etwas nicht machen können. Kinder können das nicht trennen. Die beziehen das auf sich, und da geht ein bisschen was von der Kindheit verloren. Mhm. Und wenn du das weißt, und ich hatte das in meinem Leben den Fall, dass ich ab dem Alter von 4 Jahren von meiner Mutter immer gefragt worden bin, ja Ali, wie glaubst denn du, wie unsere Zukunft wird? Das heißt, ich habe mit dem Alter von 4 Jahren gelernt, dass immer ich gefragt werde und immer eine gute Antwort geben muss. Mhm. Ja, das ist nicht lustig. Ist zwar heute mein Job geworden, ja, aber so eine scheiß Kindheit, weil ich habe gar keine Ahnung, wie das ist, ein Kind zu sein, und das wollte ich mein Kind davor beschützen. Und deshalb versuchen wir das irgendwie so vorzuleben, und das mit einem schlechten Gewissen. Ich dachte am Anfang, dass das nur ich habe, und dann redest du noch mit anderen Menschen, merkst, nein, das ist normal. Das ist einfach so. Und wenn du weißt, dass du im Leben immer für etwas einen Preis bezahlst, kannst du auch damit gut leben. Das heißt, das ist in meinem Leben so, ich habe das schlechte Gewissen, ist okay. Ist okay, ich halte das aus.
Ali und Marius, was ich immer wieder schön finde in dem Working Dad Podcast, ist genau solche Momente der Offenbarung. Und ich meine, Marius, wir hatten wie oft schon genau diese Momente, wo du dann und ich genauso und der Roman auch, und alle irgendwie Dads, mit denen wir da auch schon zu tun hatten. Ich glaube, da haben wir komplett das alle gemeinsam, das Thema schlechte Gewissen irgendwo, weil wir einfach auch miteinander feststellen, ich glaube, so eins der wichtigsten Ressourcen in der Welt ist für den Mensch selber die Zeit, überhaupt sie mal schätzen zu lernen. Was fangen wir mit unserer Zeit an? Das plagt uns alle irgendwo. Und ich finde es aber total geil, dass du das auch so teilst an der Stelle, und we can feel you, also wir können das absolut nachvollziehen, und das ist total schön, das auch so zu offenbaren. Das wollte ich an der Stelle mal sagen. Im gleichen Moment kam mir noch eine Frage, wenn man dich jetzt so wahrnimmt, und das kommt jetzt eher aus der Intuition heraus, wenn man dich so wahrnimmt, wie du gerade bist, ich finde, du hast eine totale schöne Gelassenheit auf der einen Seite und irgendwie eine totale Energie auf der anderen Seite. Und bei all dem, ich meine, habe jetzt auch heute in dem Gespräch wieder auch einiges über dich gelernt bisher. So, du machst echt eine ganze Menge, ne? Und wie kriegst du für dich und auch für deine Familie, aber vor allem für dich, wie kriegst du da deine Energie so gelevelt? Also wie schaffst du das? Würde mich total interessieren.
Also ich höre das sehr oft, dass die Leute zu mir sagen, du machst zu viel. Und es stimmt schon, also mein Kalender ist voll. Aber was ich mache, hat immer eine einzige Grundlage. Den Menschen zu zeigen, dass es Perspektiven für die Zukunft gibt. Egal, also auch wenn ich jetzt für eine Brand irgendwas mache, testimonialmäßig, das muss zum Thema Zukunft gestalten passen. Und wenn ich in einer Schule bin und mit einem Kind arbeite, wenn ich es schaffe, dass dieses Kind ein bisschen eine bessere Perspektive hat, habe ich es geschafft. Und das heißt, alles, was ich tue, hat einen Zweck, einen einzigen Zweck in dieser Welt. Und die Formate ändern sich halt. Also irgendwann ist es ein Podcast, dann ist es ein Buch, dann ist es ein Vortrag, dann ist es ein Gespräch. Also es sind die Formate, die sich verändern, und da bin ich extrem flexibel. Wenn Leute das Gefühl haben, ich kann bei etwas helfen, dann mache ich es, ja. Wenn es sich ausgeht. Und die Sache ist die, das hört sich jetzt komisch an, und das sage ich wahrscheinlich zum ersten Mal, fällt mir gerade ein. Je älter ich werde, umso mehr hole ich meine Kindheit nach. Und ich erkenne immer mehr in meinem Leben, dass das Leben nichts anderes ist, und das meine ich komplett ernst. Es ist ein Spielplatz mit ganz vielen Spielgeräten. Und manche Leute einigen sich in ihrem Leben drauf, dass sie für den Rest ihres Lebens nur mehr schaukeln. oder nur mehr rutschen. Und ich denke mir, sicher nicht. Irgendwann kommt jemand her und sagt bei diesem Spielplatz so, Spiel ist vorbei. Das kann mit 80 sein, das kann mit 100 sein, das kann morgen sein nach einem Autounfall. Und ich denke mir, bis dahin spiele ich auf diesem Spielplatz mit den Dingen, die mir Lust und Spaß machen, ohne jemand anderen zu verletzen. So. Und wo hole ich mir die Kraft her? Ganz ehrlich, das ist natürlich auch so ein Riesenthema. Also es gibt einfach Dinge, die ich tue, wo ich danach unfassbare Kraft habe. Und während ich sie mache, bin ich so begeistert, dass ich aber in diesem Augenblick der Begeisterung komplett vergesse, zu essen, zu trinken, auf mich vergesse, auf den Schlaf vergesse und dann gibt es natürlich ein Loch, wo es dann reinfallst. Also das heißt, in den Augenblicken, wo ich nichts zu tun habe, wenn Termine abgesagt werden plötzlich, sind die anderen so, oh Gott, der Termin wurde abgesagt. Und ich denke mal, Jackpot. Und dann bin ich im besten Sinne faul wie ein so ein Faultier. Da gehe ich durch die Gegend herum. Es ist letzte Woche ein Riesentermin abgesagt worden. Ich habe zu allen gesagt, ihr tragt mir bitte nichts in den Kalender ein und bin spazieren gegangen durch den ersten Bezirk, bin zum Stephansdom in Wien zum ersten Mal raufgefahren, wo die Glocke ist und habe über Wien drüber geblickt, habe 3 Stunden gefrühstückt, war richtig faul und das brauche ich genauso, weil dann, wenn es losgeht, wenn es dann nämlich richtig wieder losgeht und es geht ab bei mir ab morgen richtig wieder los, dann werde ich diese Phasen wieder vermissen und was mir natürlich hilft, sind so klassische Dinge. Ja, wenn ich mit meiner Tochter, mit meiner Frau Zeit habe, wenn ich einfach ein cooles Gespräch mit jemandem habe. Ich bin definitiv noch nicht so weit, dass ich es regelmäßig schaffe, konstant Energiespende in meinem Leben einzubauen. Aber ich habe mir ein Umfeld aufgebaut, wo ich diese Energiespender immer wieder antreffe. Also allein beruflich, was ich machen darf. Die Leute, mit denen ich zu tun habe, die Leute, die in meinem Team sind. Da sind so viele Leuchttürme dabei, die, wenn ich es gar nicht erwarte, mir plötzlich geile Energie geben. Das heißt, dafür habe ich schon irgendwie unterbewusst gesorgt, dass das von sich passiert. Aber mich selber so zu managen, in meinen Kalender reinzuschauen, zu sagen, seit 5 Jahren habe ich immer Me-Time drinnen, das wäre komplett gelogen. Ich habe es phasenweise, immer wenn ich weiß, es kommt eine harte Phase auf mich zu, da verändere ich mich. Also als ich Anfang des Jahres meine erste eigene Show auf die Bühne gebracht habe, habe ich 14 Tage davor komplett meine Ernährung verändert, habe eine Fastenkur begonnen, habe geschaut, dass ich 8 Stunden schlafe, weil ich wusste, da darf jetzt nichts passieren. Das heißt, so Profi bin ich schon, aber sonst bin ich ein Mensch wie jeder andere, der sich dann am Abend um 21 Uhr eine Pizza bestellt, viel zu groß, viel zu schwer, leider noch einen Tiramisu hinterher, stopft das in sich rein, liebt es und am nächsten Tag bereue ich alles. Ja, ja. Ganz normales Leben.
Ja. Also du bist jemand, der super viel reflektiert, schon von Berufswegen irgendwie musst du das, glaube ich, machen und du bringst aus deiner Biografie einfach auch ganz viel mit, was verarbeitet werden muss. Sag mal, helf uns mal oder teil mal mit uns so ein bisschen die Monate vor der Geburt deiner Tochter ungefähr. Ja, so, als ihr das wusstet, da kommt jetzt jemand dazu. Ja. Hast du, und ich behaupte einfach mal, dass du jemand bist, der dann irgendwie auch da sich mit auseinandersetzt und überlegt, was für ein Vater will ich jetzt hier eigentlich sein? Du hast eine eigene Geschichte, die du mit deinem Vater auch mitbringst. Die kannst du, wenn du magst, auch mal erzählen und teilen mit uns. Ich sag mal, es ist eher eine schwierige Geschichte, so habe ich es verstanden. Und du wirst dir Gedanken gemacht haben, was ist mir wichtig für dieses Kind, das da kommt? Was für ein Vater will ich sein? Was war das?
Du musst eines wissen, ich komme aus einer Kultur, die sehr viel vom schlechten Gewissen lebt. Die persische Kultur. Ja. Da geht es ganz stark darum, was denken andere über uns und hin und her. Meine Familie war da schon anders. Aber zum Beispiel in meiner Kindheit hieß es schon ständig, ich muss mich um meinen Bruder kümmern irgendwann einmal. Ja, ich bin ja das Vorbild, ich bin ja dieses und jenes. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, habe gesagt, Entschuldigung, ich habe das nicht entschieden, dass ich einen Bruder habe. Ich mag ihn zwar, aber ich werde jetzt sicher nicht diese Bürde nehmen, dass ich als älterer Bruder jetzt ständig mich um ihn kümmern muss. Das wäre dann meine Entscheidung, aber nicht aus schlechtem Gewissen heraus. Und dann war es bei mir so, meine Eltern im Iran, die hatten, glaube ich, ein gutes Leben. Dann nach der Flucht aus dem Iran haben sie halt alles verloren und mein Vater wurde schwer psychisch krank. Landet dann auch in der Psychiatrie. Meine Eltern haben sich scheiden lassen und er ist dann relativ früh verstorben, im Alter von 53 Jahren. Und meine Mutter hat halt stattdessen versucht, alles abzufangen und hat sich abgekämpft, um uns ein gutes Leben zu schenken. Und 2018 war es dann so, dass eine Krebsdiagnose in ihrem Leben kam, Endstadium Krebs. Und das war aber dieselbe Phase, wo ich erfahren habe, ich werde Vater. Das heißt, meine Tochter ist im März geboren worden, 2019, und die Monate waren umgeben ganz stark von diesem Krebsleid meiner Mutter, wo wir dann auch wussten, das wird nichts mehr. Ja. Und ich habe in dieser Phase extrem versucht, bewusst zu sein. Und auch kurz bevor meine Tochter geboren worden ist, haben wir in der Familie einen anderen Todesfall gehabt. Und ich habe noch kurz davor für mich selbst erfahren, dass ich bei der Firma WatcherDude, die ich gegründet habe, mit Ende 2018 aussteigen werde. Also ich bin zwar noch Anteilseigner und alles, aber aus der Geschäftsführung rausgeht. Das heißt, es ist alles in ganz wenigen Monaten passiert. Krebsdiagnose meiner Mama, der Verlust von einem Familienmitglied, weg von WatcherDo, meine Frau hochschwanger und Wasserrohrbruch zu Hause und wir konnten nicht mal in die eigene Küche gehen. So, es war alles zur selben Zeit. Aber ich wusste und witzigerweise, ich war, glaube ich, nie in meinem Leben so ruhig wie zu dem Zeitpunkt. Ich war komplett bei mir. Weil ich wusste, das passiert gerade, aber es kommt ein neues Leben in die Welt. Und ich war jemand, ich wollte bei allen Terminen beim Frauenarzt dabei sein. Ich habe so viele Fragen gestellt, die Frauenärztin hat nur mal gelacht. Ich wollte alles wissen, ich wollte bei der Geburt dabei sein. Es war so wahnsinnig irre einfach. Und es ist ja, da kommen zwei Menschen zusammen und plötzlich entsteht da was. Und das ist so groß wie ein Sesamkorn. Und dann schaust du nach, jetzt ist es so groß wie ein Avocado. Dann ist es so groß wie keine Ahnung was. Und du denkst dir, wie geht das? Wie geht das? Ja, und dann siehst du deine Frau, wie sie sich verändert und das wächst und du sitzt so zu Hause und denkst, da kommt dieses Wesen, obwohl dieses Chaos drumherum ist. Und die Monate waren ein Traum. Also ich sage immer, gemeinsam schwanger zu sein, war unfassbar. Das war unfassbar. Und dann auch die Geburt zu erleben, diese Gewalt dieser Welt, diese Naturgewalt, dass da plötzlich ein Wesen kommt und dies kommen, wir haben sie im Arm gehabt. Und ich habe irgendwie gewusst, hey Scheiße, der braucht nichts beibringen. Meine Hauptaufgabe und die meiner Frau ist es, dass wir sie davor beschützen, dass sie jemals von irgendeinem Mist da draußen, also in einen Strudel hineinkommt in frühen Jahren, wo sie das Gefühl bekommt, sie muss erst jemand werden. Also wir werden sie eh vor vielen Dingen nicht beschützen können. Aber ich habe genau gewusst, bevor die in eine Schule geht, rede ich mal dort mit allen Lehrern und tue die mal abklopfen drauf, wie die von der Menschenhaltung sind. Mir ist wurscht, in welche Schulform sie geht, das ist mir komplett egal. Wie sind die Menschen dort? Hat sie das Gefühl, die Leute freuen sich, dass sie da ist oder wollen sie eher brechen? Und es war Wahnsinn. Es war geil. Es war unfassbar. Ich meine, ich glaube, das war auch eine Sache, die mir geholfen hat, mit diesem ganzen Wahnsinn damals umzugehen. Weil wenn wir zu Hause waren und wir sind beieinander gewesen und meine Frau und ich saßen nebeneinander und haben über unsere kleine Tochter geredet, das war unglaublich. Oder wenn wir zum Beispiel von Freunden und Freundinnen, von deren Kindern irgendwelche Klamotten geschenkt bekommen haben, so Babyklamotten bekommst du ja von allen geschenkt, dann sitzt du zu Hause und legst diese Klamotten schon mal zusammen und weißt, in ein paar Monaten ziehst du das deiner kleinen Tochter an. Ich meine, das war Wahnsinn. Diesen Augenblick weiß ich heute noch. Und ich kann nur sagen, wir waren ohne Kind auch extrem glücklich. Also es war bei uns nie so, dass wir gesagt haben, erst wenn ein Kind kommt, dann werden wir glücklich, weil das ist das Schlimmste, was du dem Kind, glaube ich, antun kannst. Aber als wir dann erfahren haben, wir sind schwanger oder meine Frau ist schwanger, das war Wahnsinn. Also ich hätte nicht gerechnet, was das mit einem macht. Das hat mich, es war total cool. Also wirklich unfassbar cool. Ich weiß nicht mal, welche Worte ich dafür verwenden soll.
Vielen, vielen Dank. Marius, lass mich noch einmal ganz kurz, weil das schließt sich irgendwie an. Die Frage, Kind ist jetzt da und das größte Wunder ist am Start und ihr gebt da den Raum und man hört daraus viel, viel, viel Liebe und so weiter. Ist total schön und wir haben das auch öfter schon besprochen, so Reality-Check, ne? Was ist denn jetzt eigentlich so, wann stößt ihr an eure Grenzen und gibt es da auch so Momente, wo du sagst, oder ihr sagt, ich meine, Marius und ich hatten das gestern Abend, glaube ich, oder ich hatte es auch gestern noch, wo ich gedacht habe, what the Punkt, jetzt ist mal wieder so ein Punkt erreicht und dann was ist das? Also was habt ihr da? Vielleicht da nochmal einen Eindruck schildern.
Real Talk, bitte.
Also wir haben das ständig. Also dass du Tage hast, wo alles easy rennt, ist ja die Ausnahme. Ich meine das ganz ernst. Also wir hatten Phasen, wo wegen Corona, Quarantäne, die Personen fallen aus, du hast Dinge geplant, du kannst nichts machen, du weißt schon nicht mehr, was du mit dem Kind machen sollst. Ich hab Gott sei Dank eine Assistentin, die dann eingesprungen ist, ja, meine Tochter zu nehmen, während ich Dinge gemacht habe, dann ist plötzlich die eine Person krank. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, die Augenblicke, wo wir nebeneinander sitzen, also wie gestern Abend zum Beispiel. Gestern hatte meine Tochter Geburtstag, dann ist sie ins Bett, meine Frau und ich saßen kurz da und haben gesagt, das war ein wunderschöner Tag. Das ist die Ausnahme, bitte. Also es ist nicht so, dass wir ständig solche wunderschönen Tage haben und dann an einigen Tagen sagen, boah, das ist jetzt mal, sondern das Leben ist ein, also wenn du dich einlässt auf ein Leben mit Familie, wenn du dich einlässt auf ein Leben mit Kind, also Kontrolle oder sowas ist ja ein Irrglaube. Also es gibt Tage, wo deine Tochter zuckersüß ist und dann gibt es Tage, wo du dir denkst, was ist denn jetzt los? Du musst irgendwas machen, die schmeißt sich am Boden hin, macht dieses, jenes, haut irgendwas runter, irgendwas wird kaputt. Du hast einen Scheißtag, du hast wenig geschlafen. Ganz am Anfang meiner Tochter, ich weiß nicht, wie oft ich mir mein komplettes Kreuz verrissen habe, weil es nicht gewohnt war, ein Kind einfach hochzuheben und die ganze Nacht damit rumzurennen. Dann hast du Auftritte, aber du kannst dein Kreuz nicht verwenden. Du kommst in der Stadt an, suchst einen Arzt raus, gehst hin, sagst, ich brauche jetzt sofort irgendwas. Da gibt eine Infusion und 7 Spritzen. Und 1,5 Stunden später stehst du vor einer Bühne vor 2000 Leuten und sollst dich irgendwie begeistern, wo du denkst, ich bekomme keine Luft. Ja, dann ist deine Frau krank, du kommst nach Hause, die steht vor dir mit Fieber, du sagst, du kannst das morgen nicht absagen, die Eltern können nicht kommen, ja, weil irgendwer Corona hat. Also und dann hast du eine Nacht, wo du eine Stunde geschlafen hast und das passiert nicht einmal, sondern innerhalb von 2 Monaten 5-mal und du denkst irgendwie so, also wo zahle ich jetzt drauf? Ja, also du merkst irgendwie so, du gibst die Kontrolle ab. Und natürlich in so Pandemiezeiten, und ich möchte jetzt gar nicht wissen, wie es ist mit Alleinerziehenden, keiner oder Alleinerziehern. Ich habe keine Ahnung, wie die das hinbekommen. I don't know. Ich würde es nicht hinbekommen. Aber du hast ständig solche Phasen, wo du dich anschaust und dir denkst, wie geht das? Ja. Und dann denkst du dir immer, es geht halt irgendwie. Also was ich mittlerweile schon habe, ist so dieses Grundvertrauen, irgendwie geht's, irgendwie. Du zahlst halt irgendwie drauf und es ist nicht bequem. Also ich habe mich von Bequemlichkeit komplett gelöst. Also ich weiß, das Leben ist jetzt mal eine Zeit lang nicht bequem. Und die Augenblicke, wo es dann gut funktioniert, das sind meistens Augenblicke, die du nicht planst, sondern die passieren zufällig. Also zum Beispiel gestern war es wirklich so, meine Frau hat gerade Corona, meine Tochter hat Corona und ich renne zu Hause mit einer Maske rum. So, dann haben die diese Tests gemacht und der CT-Wert hat einen speziellen Wert, wo sie nicht ansteckend sind. Ja, das plötzlich konnten wir gestern im Garten gemeinsam alle spielen. Das war plötzlich ein Geschenk des Lebens. Ja, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und diese Momente, die muss man einfrieren für sich. Ja, an denen muss man saugen und zapfen, weil das dann eh wieder 3 Wochen anders läuft. Ja. Also ich habe mich von all diesen Dingen komplett verabschiedet. Das ist so wie im Fernsehen, diese schönen Augenblicke und alles ist cool. Und wenn du das nicht hinbekommst, bist du ein schlechtes Elternteil. Hauptsache dein Kind fühlt sich geliebt. Hat seine Tagesroutinen, bekommt in der Früh was zum Essen, am Abend auch, wird gekuschelt, wird geliebt und alles andere ist Bonus.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Ali, mit Blick auf die Zeit, ich würde gerne nochmal zum Schluss des Gesprächs ein bisschen auf das Thema kommen. Du bist ja selber als Gründer und als Unternehmer jemand, der auch eine Kultur im Team gestalten kann und der auch dafür sorgen kann, dass Vereinbarkeit für deine Teammitglieder gelingt. Sag mal, was hast du da irgendwelche Sachen, die du da teilen kannst? Weil wir wissen einfach, wir hören auch viele Leute zu, die selber Gründer sind, die in Führungsverantwortung sind. Worauf kommt es deiner Meinung nach an?
Es kommt darauf an, in was von der Phase dein Unternehmen ist. Also wenn du ein klassisches Internet-Startup machst, wie ich damals bei Watcher Do, dann kannst du die ersten 1-2 Jahre Vereinbarkeit von Familie und das Ganze kannst du vergessen. Und die Leute, die dorthin kommen, sind auch gewohnt, dass sie dort reinhauen und geht schon, geh mal, tschakka, tschakka, tschakka. So. Aber dann kommt eine Phase in jedem Unternehmen, wo man dann sagt, so, jetzt geht's darum, dass wir wirklich ein Unternehmen werden und nicht nur etwas aus dem Boden rausreißen und sagen, wir verändern was, sondern wir wollen jetzt auch ein etabliertes Unternehmen werden. Und was ich tue, ist, ich traue den Leuten sehr viel zu in ihrer Selbstverantwortung. Das heißt, sie müssen selber wissen, was sie sich einlassen, auch auf welchen Bereich. Sie müssen selber lernen, Nein zu sagen. Und bei mir ist es so, bei uns die Arbeit wird nicht weniger. Wenn jemand aber sagt, hey, stopp jetzt, da ist für mich jeden Tag um 17 Uhr, danach bin ich nicht mehr erreichbar, dann muss das die Person auch selber einhalten. Nur dann kann sie davon verlangen, dass es andere auch tun. Ich habe bei uns die Regel, jeder kann sich Urlaub nehmen, wann er möchte, sogar wie lange er möchte, mir ist das scheißegal, wie lange die auf Urlaub gehen. Sie müssen sich im Team organisieren, ob das klappt oder nicht. Und die Effizienz einer Person kannst du auch nicht festmachen an irgendwelchen Stundenzahlen. Es gibt Leute, die sind jeden Tag um 18 Uhr fertig mit ihrem Job oder um 16 Uhr und dann gibt es andere Menschen, die sitzen jeden Abend bis 22 Uhr. Mhm. Die Person, die jeden Abend bis 22 Uhr sitzt, ich bin nicht verantwortlich dafür, dass sie ihr Leben im Griff hat oder er das Leben im Griff hat. Mhm. Das heißt, so was ich schon tue, ist, wir haben Leute bei uns aus verschiedensten Lebensphasen und Lebensbereichen. Es gibt ein Ziel, diese Company nach vorne zu bringen. Aber ich habe auch ein Ziel, dass jeder Mensch seine Lebensträume erfüllen soll. Also als die Julia bei mir begonnen hat, damals hat sie mir erzählt, dass sie 7 Jahre lang nur gearbeitet hat und sie würde so gerne klettern in Griechenland. Ich habe zu ihr gesagt, gut, arbeite 3 Monate bei mir, dann findet man einen Modus. Nach 3 Monaten ist sie nach Griechenland gegangen und jetzt lebt sie dort, klettert den halben Tag und die andere Hälfte arbeitet für mich. Alles remote. Einer will eine Weltreise machen, startet nächste Woche mit seiner Weltreise. Wir haben Leute, denen ist Familie extrem wichtig, die arbeiten nur Teilzeit. Das heißt, ich erlaube alles hier, aber jede Person, die hier beginnt, bekommt auch von Anfang an Real Talk. Das heißt, wir beschönigen nichts, wo wir dann im Nachhinein sagen, Entschuldigung, das haben wir dir zwar erzählt, aber es ist ganz anders, sondern jede Person hat hier die Möglichkeit, wirklich den eigenen Lebensstil auch unterzubringen. Nur, und das ist wichtig, die Person muss es auch selber leben und einfordern. Hm. Weil ich laufe nicht hinterher und sage, oh, jetzt bist du schon die 4. Woche hintereinander, jeden Tag um 20 Uhr im Büro, was ist denn los mit dir? So, Entschuldigung, wenn das Menschen sind, die in dieser Welt eine Bundesregierung wählen dürfen, die Kinder in die Welt setzen dürfen, die auf der Autobahn über 130 km/h fahren, dann werde ich doch nicht als hinlaufen und sagen, Entschuldigung, mir ist aufgefallen, dass du jetzt länger immer im Büro sitzt. Wenn die Person es mir sagt und sagt, hey, ich komme nicht klar mit den Dingen, bin ich die erste Person, die sofort hilft. Mhm. Das heißt, was du als Führungskraft schon machen musst, ist, wenn ein Anliegen an dich herangetragen wird, dann musst du es behandeln. Das ist ganz wichtig. Aber du darfst nicht den Leuten das Gefühl geben, dass du ständig hinterher rennst und versuchst, ihr Leben besser zu machen, weil das muss schon von ihnen ausgelöst werden. Und das habe ich definitiv gelernt in meinem Leben. Definitiv gelernt. Und ich bin sehr stark dafür, dass jede Organisation dieser Welt alle Lebensmodelle zulässt. Weil wir leben in einer Gesellschaft mit verschiedensten Lebensmodellen, mit verschiedensten Familientypen. Und es muss alles einen Raum finden in einem Unternehmen auch, weil du sonst als Unternehmen auch immer an der Gesellschaft vorbei arbeitest. Und das ist so die Sichtweise, die ich habe.
Ja, super. Sag uns mal ganz kurz, weil wir, also für alle, die das jetzt nur hören, ich sehe in der Kamera im Hintergrund bei dir so ein Regal und da sind diese berühmten weißen Turnschuhe drin. Also die sind schon, und erzähl nochmal ganz kurz allen Hörerinnen und Hörern, was es damit auf sich hat, weil das finde ich eine ganz schöne Geschichte.
Ja. Ach so, ja, ich habe als Jugendlicher so viele Jobs gehabt und mir ist halt aufgefallen, dass alle Führungskräfte immer so dunkel angezogen sind, immer so schwarze Lederschuhe, schwarze Anzüge. Und was ich damals gemerkt habe, ist, wenn du eine gute Idee gehabt hast, ich habe mich nicht getraut, das unserem Chef zu sagen damals, weil die immer so ernst gewirkt haben. Und ich habe gesagt, aber du musst doch die Möglichkeit haben, als Mitarbeiter hinzugehen und zu sagen, was du dir denkst, aber nicht, wenn du vor dem Angst hast. Und ich war immer Basketballfan von Michael Jordan so und Fan von weißen Basketballschuhen und so ein Zeug. Und ich habe immer zu mir gesagt, wenn ich mal was Eigenes haben sollte oder wenn ich mal Chef bin, will ich der Chef sein, der in weißen Turnschuhen reinkommt, weil wenn mal bei uns der Briefträger anklopft, soll er nicht wissen, wer der Chef ist auf den ersten Blick. Und ich habe dann das so gemacht bei all meinen Firmen. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen nach 3 Monaten, wenn sie wollen, weiße Turnschuhe, die sie sich selber aussuchen können. Bis zu 100 Euro zahle ich. Und die Geschichte, der Hintergrund ist auch, in meiner Kindheit hatten wir nie Geld. Alle Klamotten, die ich hatte, waren Spenden von der Caritas und vom Roten Kreuz. Und die ersten Klamotten, die ich bekommen habe, die wirklich mir gehört haben, die neu waren, waren eben weiße Turnschuhe von meinem Onkel aus Italien. Ja. Der hat mir so weiße Nikes geschenkt. Und ich habe, glaube ich, eine Woche lang mit ihm im Bett einfach gepennt, weil ich so stolz drauf war. Und da kommt ja das Fable von weißen Turnschuhen. Ich glaube, ich habe, wenn man jetzt im Büro herumschaut und zu Hause wahrscheinlich, keine Ahnung, über 40 Paar, 50. Also das ist echt so das einzige Ding, wo ich nicht aufhöre, meine Sammlung zu erweitern. Ja, das ist eh pervers.
Ich finde das eine super, super schöne Story. Ja. Ali, wir sind durch. Wir haben am Ende immer noch 3 Fragen an unsere Gäste, auch an dich. Also das erste ist ein Satz, den du bitte vervollständigst. Seitdem ich Vater bin, ...
hat die Welt viel mehr Farben.
Eine Sache, die ich von meiner Tochter gelernt habe.
Ich kann alles, wenn ich will.
Und was würdest du deinen Kindern, vielleicht kommen ja noch welche, oder deiner Tochter gerne hinterlassen? Das kann was Materielles natürlich auch sein, kann aber auch was Ideelles sein. Also was möchtest du ihr hinterlassen?
Die Fähigkeit, wie sie selber Geld verdient.
Boah, das ist so gemein, da würde ich jetzt so gerne nachfragen. Aber wir lassen es mal stehen, ich finde es super. Ali, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Geschichte und für die vielen Impulse. Ich glaube, da ist ganz viel bei, was jetzt in mir noch nacharbeitet und wahrscheinlich auch für die Hörerinnen und Hörer nacharbeitet. Wenn man mehr über dich wissen will, gibt es da eine Internetseite. Wo findet man am besten Kontakt zu dir?
www.ali.do, also Dora Otto, so wie du von Nike, von diesem Just Do, also www.ali.do. Andererseits, ich glaube, es gibt weltweit niemanden, der so einen komischen Namen hat. Das heißt, wenn man Ali Malocci eingibt, ich glaube nicht, dass irgendwer noch so komisch heißt. Das heißt, da findet man mich leicht auf Social Media und Internet und alles.
Super, cool. Dann Ali, vielen, vielen Dank und alles Gute.
Sehr gerne, danke euch vielmals.
Tschüss, danke, ciao.
Und das war's auch schon für diese Woche Working Dad Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn es so war, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify im Player. Kannst du uns direkt ein paar Sterne dalassen. Das freut uns natürlich und unterstützt auch unsere Arbeit. So, wir hoffen, du schaltest in der nächsten Folge wieder ein und freuen uns auf dich und sagen Tschüss, bis bald, mach's gut.